Tagesspiegel.
Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen High Noon Expertentalk. Mein Name ist Anja Wieler-Schöck und ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Im Februar sind es 4 Jahre her, seit Russland seine Vollinvasion in der Ukraine gestartet hat. Alle Versuche, den Krieg zu beenden, sind bislang gescheitert. US-Präsident Donald Trump hatte eigentlich mal geplant, den Krieg binnen 24 Stunden zu beenden. Doch auch ein knappes Jahr nach seinem Amtsantritt ist es ihm noch nicht geglückt, das zu tun. Vor einigen Tagen ist ein neuer Vorstoß der Amerikaner bekannt geworden, Trumps 28-Punkte-Plan. In Europa ist dieser Plan allerdings auf Entsetzen und Ablehnung gestoßen. Denn erneut haben sich die USA weder mit den Partnern in Europa noch in der NATO abgestimmt, sondern stattdessen mit Russland. Der Plan trägt auch eine deutliche russische Handschrift. Und er greift russische Maximalforderungen auf und überschreitet für Europa zahlreiche rote Linien. Nach diesem Wochenende wurde auch wieder verhandelt und mehrere Seiten geben sich hoffnungsvoll. Wie hoffnungsvoll, das werden wir heute besprechen. Ich freue mich sehr, die Expertinnen und Experten des Tagesspiegels hier in der Runde begrüßen zu dürfen. Wir werden uns heute darüber austauschen, wie es weitergeht für die Ukraine und wie die Hoffnungen auf einen Frieden stehen. Ich begrüße dazu Stefanie Barfs. Sie ist strategische Beraterin und Publizistin und ehemalige stellvertretende NATO-Generalsekretärin für Public Diplomacy. Ich begrüße Cindy Wittke-Hohlfeld. Sie ist Professorin an der Universität Regensburg und Leiterin des Arbeitsbereichs Politik am Leibniz-Institut für Osteuropa und Südosteuropa-Forschung ebenfalls in Regensburg. Und hier im Studio zu meiner Linken Patrick Keller. Er ist Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung bei der DGAP hier in Berlin. Und zu meiner Rechten meine Kollegin Maria Kotzeff, die beim Tagesspiegel Redakteurin mit Schwerpunkt Osteuropa ist. Wie immer sind Sie auch herzlich eingeladen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sich im Chat mit Ihren Fragen zu beteiligen. Einige von Ihnen haben das bereits getan. Vielen Dank. Bitte halten Sie sich kurz, damit wir das auch gut aufgreifen können in der Diskussion. Cindy Wittke-Hohlfeld, ich fange mal mit Ihnen an. Sie forschen seit vielen Jahren zu Friedensverhandlungen und Friedensabkommen. Wenn wir zu Beginn der Diskussion mal auf diesen 28-Punkte-Plan blicken, der bekannt geworden ist von Donald Trump, wie ordnen Sie den vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen ein?
Also vor dem Hintergrund meiner Erfahrung würde ich den folgendermaßen einordnen. Es ist zunächst einmal kein wirklicher Friedensplan. Ja, es ist ein Auftakt eines Verhandlungsprozesses. Und ein Dokument wie dieses, das ja auch strategisch schon relativ frühzeitig auch geleakt wurde, würde man normalerweise zum Beispiel präsentieren als so eine Art Worst-Case-Szenario, um die Ukrainer unter Druck zu setzen. Also indem man sagt, wenn ihr jetzt nicht im Verhandlungsprozess mit uns einsteigt, mit uns als Mediatoren, dann ist das ungefähr so das Beste, Schlimmste, was ihr erwarten könnt. Und würde aber genau das Gleiche auch mit den Amerikanern machen. Also würde man sagen, so würde dann ein Deal aussehen, wenn wir zum Beispiel zusammen mit der Koalition der Willigen all in gehen würden und die Ukraine wirklich nachhaltig in ihrem Selbstverteidigungskrieg unterstützen würden. Aber so hat Donald Trump wieder den Weg gewählt, den er immer wählt, und zwar den schwächsten Partner am Verhandlungstisch unter Druck zu setzen. Und was hier wirklich auf dem Verhandlungstisch liegt, ist nach wie vor die territoriale Integrität der Ukraine, ihre Souveränität und die von Ihnen schon erwähnten zahlreichen roten Linien, die da wären die Aufgabe von Territorium der Ukraine, unter anderem Gebiete, die Russland effektiv noch nicht einmal beherrscht, aber schon seit 2022 annektiert hat und in seine Verfassung eingegliedert hat. Und die werden in diesem Plan zum Beispiel als russisch bezeichnet. Andere auch noch problematische Regelungen darin sind zum Beispiel in diesem 28-Punkte-Plan eine Generalamnestie. Also man würde quasi selbst auch für schwerste Kriegsverbrechen oder für Verbrechen der Menschlichkeit eine Amnestie aussprechen wollen. Und das geht zum Beispiel gar nicht nach herrschenden Auffassungen im Völkerrecht und würde für die Europäer auch widersprechen, dass zum Beispiel der Europarat ja der Einrichtung eines besonderen Tribunals für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine zugestimmt hat. Und das waren nur so einige Highlights der Problematiken. Letztendlich bleibt festzuhalten, Donald Trump kümmert sich nicht so sehr um die regelbasierte Ordnung, sondern arbeitet effektiv daran, auch seine Exit-Strategie hier zu bekommen, also sich sprich aus diesem Konflikt herauszuziehen und Russland wieder als Verhandlungspartner auf die Weltbühne zu heben, in die G8 zu heben und auch einen neuen Atomdeal, einen neuen Nukleardeal mit Russland zu verhandeln. Also man hat globalere Interessen als nur die Ukraine.
Ganz herzlichen Dank für die Einordnung zu Beginn. Da gibt es natürlich einige Punkte, auf die wir im Laufe der Diskussion noch zu sprechen kommen werden. Jetzt wurde der Plan ja überarbeitet, auch durch die Europäer. Hat sich der Plan denn aus Ihrer Sicht wesentlich verbessert?
Nun, leider liest sich der europäische Gegenplan nicht wirklich wie ein Gegenplan. Also Europa hatte bisher keinen Plan. Es gibt keinen Friedensplan der Europäer. Es gibt kein wirkliches Bekenntnis zum Beispiel zum ukrainischen 10-Punkte-Plan oder wo man die eigenen roten Linien sieht. In gewisser Weise ist das so ein bisschen wie das Ausfüllen eines Lückentextes. Man versucht, die 28 Punkte so weit zu verändern, dass sie sich nicht über die europäischen Linien bewegen, roten Linien bewegen, sondern so ein bisschen auf diesen roten Linien balancieren. Also es liest sich ein bisschen wie so eine Seminar- und Ergänzungsarbeit, weil das die einzige Option war, die Europäer tatsächlich noch auf dem Tisch hatten. Interessant finde ich hier, dass die Europäer immer wieder auch die Floskel aber den Passus eingearbeitet haben in Peacetimes. Also immer wieder auch zum Beispiel das Kriterium gesetzt haben, dieses Abkommen gilt immer nur für Friedenszeiten. Als würde man sich schon darauf vorbereiten, dass es wieder zu einer erneuten Eskalation des Konfliktes kommen kann und würde diese Option schon auch einweben in diesen veränderten 28-Punkte-Plan.
Patrick Keller, Frau Wittke-Hohlfeld hat gerade gesagt, die Europäer hatten nicht wirklich einen Plan. Stimmen Sie dem so zu? Und wie sollte denn ein europäischer Plan aussehen aus Ihrer Sicht?
Ja, es stimmt schon. Die Europäer hatten vorher keinen eigenen Plan formuliert. Das fällt ihnen auch schwer, weil die Ansichten so unterschiedlich sind innerhalb der Europäischen Union oder innerhalb der europäischen NATO-Mitglieder. Insofern muss man sagen, dass diese amerikanische Ouvertüre, so fürchterlich sie war im Inhalt und so klar russisch geprägt dieser 28-Punkte-Plan war, doch eine gewisse Dynamik ausgelöst hat. Sie sagen, es war eine Seminararbeit, wo man einen Lückentext jetzt ausgefüllt hat. Das stimmt. Das, was jetzt vorliegt, ist sicherlich nicht der Plan, den die Europäer gehabt hätten, wären sie früher gemeinsam beisammen gesessen und hätten etwas aufgeschrieben. Aber ich finde es doch zumindest schon mal gut, dass in diesem Moment der höchsten Not die Europäer, als es so aussah, als würde Trump die Ukraine wegschenken, verraten und verkaufen, dass die Europäer in dieser Phase dann doch etwas selber auf die Beine gestellt haben. Und dass das geschehen ist durch die enge Kooperation zwischen London, Paris und Berlin, zeigt auch, dass es im Zweifelsfall eben doch auf die großen drei ankommt, dann etwas vorzulegen. Bei allen Schwächen, die diese europäische Variante jetzt immer noch hat, und sichtlich ist sie ja auch nicht mehr die Grundlage für die laufenden Gespräche. Weder das, was in Florida besprochen worden ist, noch das, was jetzt Steve Witkoff wahrscheinlich nach Moskau trägt. Da sind die Europäer wieder außen vor. Und der Grund dafür ist der, dass wir es eben noch nicht geschafft haben, eine eigene Position abzustecken und die auch kraftvoll in diese Verhandlungen einzubringen. Was für uns als Europäer, Sie fragen, wie sollte unser Plan denn aussehen? Das ist natürlich eine große Frage, kann man jetzt viele, viele Details nennen. Ich glaube, die grundsätzliche Feststellung auf europäischer Seite muss sein, dass wie immer dieser Krieg endet, was immer man für eine Waffenstillstandsvereinbarung macht, wie immer man die drei großen Fragen löst, die drei großen Fragen sind Gebietsabtretung, NATO-Beitritt und Sicherheitsgarantien für die verbleibende Ukraine. Wie immer man das löst, müssen wir in Europa wissen, dass die Ukraine in Anführungsstrichen unser Land ist, unser Problem und auch unsere Chance. Wenn das, was von der Ukraine übrig bleibt, nicht überlebensfähig ist, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch nicht überlebensfähig ist, weil vorher so schlecht verhandelt worden ist, die Ukraine so unter Druck gesetzt worden ist, wenn die Ukraine kein Ort ist, an dem wirtschaftliche Entwicklung stattfindet, wo Flüchtlinge hin zurückkehren können, wo Veteranen integriert werden können, wo diese Art von Stabilität entsteht, dann wird die Ukraine eine schwerende Wunde für ganz Europa sein, eine Wunde von Instabilität und Unsicherheit. Und deswegen ist es in unserem europäischen Interesse, jetzt die Verhandlungen so mitzugestalten, dass diese drei Kernprobleme möglichst so weit wie möglich im Sinne der Ukraine und Europas gelöst werden.
Sie haben schon erwähnt, heute reist Trumps Berater Steve Witkoff nach Moskau. Europa ist wieder nicht beteiligt. Kann Europa dem denn wirklich etwas entgegensetzen? Sollten sich Russland und die USA nun auf etwas verständigen? Kann Europa mehr tun, als etwas kosmetisch nachzubessern?
Ja, absolut. Also natürlich werden sich am Ende Washington und Moskau verständigen, wie das Großmächte eben miteinander tun, wenn es keine weitere Großmacht gibt, die eine Rolle spielt. Aber wir könnten eine Großmacht sein als Europäer, wenn wir uns politisch einigen und wenn wir endlich unser Gewicht richtig in die Waagschale legen würden. Das fängt an bei einer wirklichen militärischen Unterstützung der Ukraine, wo wir bei weitem noch nicht alles tun, was wir in Europa tun können. Das geht weiter mit dem wirtschaftlichen Druck auf Putins Russland, wo wir auch bei weitem noch nicht tun, was wir tun könnten. Stichwort die Schattenflotte in der Ostsee tatsächlich unterbinden und tatsächlich damit aufhören, russische Ressourcen, Öl und Gas in die EU zu importieren. Und so weiter. Also es gibt eine Reihe von Hebeln, wo wir Europäer einfach unter unseren Möglichkeiten bleiben und deswegen zu Recht nur an der Seitenlinie stehen.
Frau Babst, Sie haben viele Jahre für die NATO gearbeitet und die NATO ist auch einer der zentralen Gegenstände dieses 28-Punkte-Plans. Zum Beispiel wird darin gefordert, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden soll und auch, dass keine NATO-Truppen auf ukrainischem Gebiet stationiert werden sollen. Geht das? Kann ein solcher Plan die NATO verpflichten auf diese Dinge?
Selbstverständlich nicht. Das wäre ja eine komplette Bankrotterklärung, die sich die NATO-Mitglieder dann zu eigen machen würden, sollten sie auf diesen Punkt eingehen. Nach den Spielregeln der NATO, die seit fast 80 Jahren vorherrschen, ist jedes Land in Europa frei, sich eben an die NATO zu wenden und um Mitgliedschaft zu bitten. Und dann entscheiden die NATO-Mitglieder im Konsens, ob sie dem zustimmen oder nicht. Das haben wir in den letzten 20, 25, 30 Jahren mehrfach exerziert und das ist auch gut und richtig so. Sollte die NATO oder ihre Mitglieder vielmehr der russischen Seite ein Vetorecht einräumen, dann wäre das die Kapitulation der NATO. Dann wäre diese Organisation, dieses Bündnis, so wie wir sie kennen oder es kennen vielmehr, ja komplett hinfällig. Aber ich wollte noch einen Punkt in Ergänzung machen zu dem, was der Patrick Keller gerade gesagt hat und auch Frau Wittke-Hohlfeld. Die NATO tritt ja strategisch jetzt seit 4 Jahren quasi auf der Stelle. Also wir bewegen uns in konzentrischen Kreisen. Wir stellen immer die gleichen Fragen, wir debattieren immer die gleichen Punkte. Wir fordern immer wieder, dass die europäische Seite jetzt mal ein Stück weit in Aktion treten sollte und aus ihrer reaktiven Ecke herauskommen sollte. Insofern ist die Lage wirklich nicht gut, finde ich, weil, wie gesagt, wir bewegen uns nicht wirklich. Könnten wir uns bewegen? Selbstverständlich, wenn der politische Wille vorhanden ist. Ich sehe ihn nur nicht, weder im Kreise der EU noch im Kreise der NATO, in einem Konsens. Das ist nicht machbar, ganz im Gegenteil. Wir haben Staaten wie die Vereinigten Staaten jetzt unter Donald Trump, aber auch wir haben Herrn Orban in Ungarn oder auch die Türken und andere, die da ihre eigenen Spielchen spielen. Ergo kommt es, denke ich, sehr stark auf eine, wenn man so will, Coalition of the Willing an, auf eine Gruppe von Staaten, die in der Lage ist und willens ist, die strategische Dynamik zwischen uns und Russland umzudrehen. Zumindest so nachhaltig zu beeinflussen, dass wir über das hinausgehen, was wir jetzt hier wieder, wie gesagt, diskutieren, was uns ja keinen einzigen Schritt weiterbringt. Denn die russische Seite ist ganz, ganz offensichtlich nicht willens, von ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch nur ein Stück weit abzuweichen, noch hat sie einen echten Verhandlungswillen. Also, und dann greift sie uns auch noch hybride jeden Tag an. Also ergo diskutieren wir etwas, das ist mein Punkt, glaube ich, den ich machen möchte, der ein Stück weit an der strategischen Realität einfach vorbeigeht. Er geht vorbei. Und solange wir das nicht begreifen, dass wir diese strategische Dynamik umdrehen müssen, werden wir wahrscheinlich in 3 oder 4 oder 5 Jahren immer noch die gleichen Fragen stellen und immer uns noch sagen, Europa müsste aber mehr tun. Und das ist in der Tat eine Sorge, die ich habe.
Sie haben gerade schon erwähnt, die NATO ist eine Organisation, die auf Freiwilligkeit fußt und natürlich auch auf dem Konsens ihrer Mitglieder, kann nicht durch einen solchen Plan fremdverpflichtet werden. Welche Rolle spielt Mark Rutte, der Generalsekretär der NATO, gerade in dieser Konstellation? Er hat ja zuletzt eher dadurch Schlagzeilen gemacht, dass er auf einen freundlichen Kurs mit Trump gegangen ist. Welche Rolle spielt er jetzt in dieser Konstellation?
Also ich kann das ja nur ein Stück weit von außen beobachten und habe das ja auch weitgehend kommentiert. Ein paar Insight-Blicke habe ich nach wie vor und sehe ein Stück weit natürlich mit großer Sorge, dass Herr Rutte auch die Strukturen innerhalb beispielsweise des internationalen Stabes deutlich verändert hat und Vorgaben von amerikanischer Seite erfüllt hat. Damit meine ich konkret, dass er wesentliche, wichtige Programme, die vor 10 Jahren aufgelegt worden sind und von vielen NATO-Mitgliedstaaten wirklich auch nachhaltig unterstützt worden sind, beispielsweise das Thema Sicherheit und Klima oder das Thema Frauen und Krieg. Solche Themen sind jetzt woke und liberal, sind eingestampft worden. Die Mitarbeiter sind aufgehoben worden oder vielmehr weggeschickt worden oder verteilt worden. Und das sind kleine, aber sehr wesentliche Indizien, die nach außen nicht so wirklich dringen, von denen man schon sagen kann, dass der NATO-Generalsekretär hier natürlich die amerikanische Position auch in seinem eigenen Geschäftsbereich versucht umzusetzen. Aber davon mal abgesehen, glaube ich, dass Herr Rutte sagen würde, meine Aufgabe ist, diese NATO zusammenzuhalten. Das ist meine Kernaufgabe. Und wenn ich dafür den Ring eines Mafia-Bosses wissen muss, dann tue ich das. Und das hat er jetzt mehrfach getan. Aber ich weiß von meinen Gesprächen mit nicht gerade wenigen anderen Hauptstädten, dass die über diese Haltung sehr, sehr erbost sind. Und auch zum Teil wirklich auch dann Herrn Rutte, nicht in der Öffentlichkeit, aber dann schon auch hinter verschlossenen Türen, angesprochen haben darauf, ob das die Dänen waren oder Norweger oder andere, um deutlich zu machen, dass das nicht in Ordnung ist. Es ist nicht seine Aufgabe, hier so offensichtlich Partei zu ergreifen. Und es ist natürlich auch überhaupt nicht schön für die NATO-Mitglieder zu sehen, dass die größte, ehemals größte und immer noch größte militärische, das militärische Land, also so den transatlantischen Konsens zu Russland so offensichtlich verlassen hat. Nicht rhetorisch, sondern praktisch, ganz hardcore-mäßig. Das ist natürlich ein echtes Problem.
Maria Kotzev, du bist regelmäßig in der Ukraine, sprichst auch häufig mit Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie war denn die Reaktion auf diesen Plan in dem betroffenen Land?
Also ich habe da aus der Ukraine vollkommene Empörung vernommen, Angst tatsächlich, als quasi noch im Raum stand, dass sich Zelensky innerhalb weniger Tage entscheiden muss, wie er sich zu diesem 28-Punkte-Plan genau denn positioniert. Und zwar fußt die Angst und Empörung der Ukrainerinnen und Ukrainer auch darin, dass in diesen 28 Punkten, wie wir so schön sagen, diese russischen Maximalforderungen wieder gespiegelt sind. Und da das so ein bisschen sperrig ist, dieser Begriff, würde ich das gern einmal so ein bisschen runterbrechen. Aus meiner Perspektive ist dieser 28-Punkte-Plan in großen Teilen auch ein Tool für die russische Seite, um ihre Kriegsziele zu erreichen. Und wenn wir über Kriegsziele sprechen, dann kann man da vereinfacht sagen, das Kriegsziel Russlands ist politische Kontrolle über die gesamte Ukraine. Und die kann man entweder quasi über eine militärisch-territoriale Art und Weise erreichen, indem man da seine Soldaten hinstellt und sagt, das ist jetzt hier russisches Staatsgebiet, gibt den Leuten irgendwie russische Pässe und so. Oder man macht das eben über Softpower-Mechanismen wie politische Einflussnahme in diesen 28 Punkten. Da stand ja zum Beispiel auch drin, dass Minoritäten sprachlich und religiöser Art geachtet werden sollen, dass beide Seiten die Möglichkeit haben sollen, Medien- und Bildungsprogramme in den jeweiligen Ländern zu unterhalten. Natürlich ist es zielt das vor allem darauf ab, dass Russland in der Ukraine durch Einflussnahme, durch die orthodoxe Kirche, die russische Sprache, politische Kontrolle über die Ukraine erlangt. Und das sind vielleicht Feinheiten, die in der westeuropäischen Diskussion untergegangen sind, was die Menschen in der Ukraine aber natürlich sofort sehen, was ihnen aufstößt. Und die erkennen auch diese Strategie dahinter. Und ich glaube, insofern fühlen die sich auch ein bisschen alleingelassen von der europäischen Seite, nicht nur in den Taten, in den Aktionen, wie wir es jetzt bisher gehört haben, sondern auch in einem gewissen Verstehen Russlands. Ich glaube, die Menschen in der Ukraine haben das Gefühl, hey, liebe USA, liebes Europa, versteht ihr denn eigentlich genau, wie Russland als Staat funktioniert in seinem Imperialismus und auch in seinen Kriegszielen?
Man hat das Gefühl, gerade von amerikanischer Seite wird etwas lapidar über Gebietsabtretungen gesprochen. Du hast dich auch intensiv damit befasst, was es heißt, unter russischer Besatzung zu leben. Kannst du uns etwas schildern, was du von den Menschen gehört hast, die das vor Ort erleben?
Ja, also in so gut wie jedem Interview, das ich führe, wird Folter erwähnt. Entweder wurden die Menschen selbst gefoltert oder Angehörige von ihnen wurden gefoltert, weil sie beispielsweise Kontakt haben in die nicht besetzten Gebiete. Also ich erinnere mich da sehr präsent zum Beispiel an ein Interview, was ich geführt habe mit Stanislav Aseyev, der war ukrainischer Journalist, hat undercover berichtet aus den besetzten Gebieten und wurde dann in Kriegsgefangenschaft genommen. Was er erzählt, ist, das kann man sich nicht vorstellen. Folter durch Elektroschocks, sexualisierte Gewalt etc. Dann andere Beispiele, die vielleicht weniger krass sind, aber was sonst noch auf den besetzten Gebieten passiert. Wir haben jetzt eine Recherche gemacht zu Enteignungen auf den besetzten Gebieten. Und daran sieht man auch sehr deutlich, wie Russland die besetzten Gebiete russifiziert. Ja? Also da werden zum Beispiel Häuser oder Unternehmen von Ukrainern, die geflüchtet sind, als eigentümerlos erklärt. Das heißt, der Name, die Identität der Menschen wird quasi ausgelöscht und dann werden diese quote-unquote eigentümerlosen Wohnungen oder Unternehmen über einen gewissen bürokratischen Prozess zum Beispiel an die Besatzungsadministration übertragen und dann bereichern die sich daran und führen diese Unternehmen fort oder die Wohnungen werden dann Menschen, die aus Russland in die besetzten Gebiete übergesiedelt werden, die werden denen dann zu günstigen Preisen verkauft. Also wir beobachten hier eben tatsächlich auch eine gezielte Russifizierung dieser Gebiete, was mit Auslöschen der Identität am Ende zu tun hat, mit übelster Gewalt und mit Vertreibung. Und ja, das war jetzt ein sehr langer Punkt, den ich gemacht habe, aber ich glaube, es ist wichtig, das auch einmal bildlich darzustellen, was es denn bedeutet. Und viele Menschen in der Ukraine und auch in den besetzten Gebieten sagen, das wäre kein Frieden, wenn diese Gebiete langfristig in der Kontrolle Russlands bleiben würden.
Frau Wittke-Hohlfeld, im Chat fragt Andreas Groth hier nach einem möglichen Friedensschluss, der schon erreicht werden hätte können, wenn die USA und nicht auch Deutschland das verhindert hätten. Damals wäre die Ukraine durchaus besser weggekommen. Ich weiß nicht, auf welchen konkreten Friedensschluss er sich bezieht, aber können Sie das kurz einschätzen? Gab es eine Möglichkeit, schon einen Frieden zu schließen, wo der Krieg schneller hätte beendet werden können und die Ukraine besser weggekommen wäre, wie Herr Groth fragt?
Ich vermute mal, Herr Groth spielt an auf die Verhandlungen in Istanbul, die im Frühjahr 2022 gescheitert sind. Dort ist man relativ nah an ein Verhandlungsergebnis gekommen, aber, und hier kommt das große Aber, es ging auch hier um Sicherheitsgarantien, nachhaltige Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die zu diesem Zeitpunkt von keiner Macht tatsächlich gegeben wurden. Also es gab keine Konstellation, die es wirklich auch nachhaltig abgesichert hätte, dass ein solcher Verhandlungsfrieden gehalten hätte. Das heißt, man kam in Istanbul ungefähr so weit, wie man heute ist. Die Ukraine zeigte die ähnliche Kompromissfähigkeit, aber es scheiterte an den Sicherheitsgarantien und auch an den weiterhin existierenden Maximalforderungen Russlands, die wir ja gerade auch nochmal gehört haben, und die Kriegsziele Russlands. Die Frage ist also tatsächlich, wann der Punkt erreicht ist, dass tatsächlich auch Russland an den Verhandlungstisch geht, um zu einem Frieden zu kommen. Ist Russland willig, überhaupt einen Friedensschluss zu diesem Zeitpunkt einzugehen? Und die Frage war die gleiche im Frühjahr 2022, wie sie auch jetzt im Winter 2025 ist. Wann ist Russland bereit, Frieden zu verhandeln? Und momentan ist es das scheinbar nicht.
Frau Babst, gab es denn von russischer Seite überhaupt schon ein Eingeständnisse, gab es Konzessionen oder wird die ganze Zeit nur von der Ukraine gefordert, dass Gebietsabtretungen, Einschränkungen der Streitkräfte etc. Eingewilligt wird? Hat sich Putin schon auf den Westen zubewegt in den Verhandlungen?
Nein, in meinen Augen nicht, nicht grundsätzlich. Ich kann nicht erkennen, weder in Taten noch in Worten, dass die russische Seite ein Interesse hat, seinen Feldzug gegen die Ukraine zu beenden. Es könnte es ja tun, jeden Tag, heute, morgen. So, stattdessen sehen wir eben seit über 3,5 Jahren, fast 4 Jahren nunmehr, dass die russische Seite militärisch weiter auf die Ukraine in Gang zu terroristischer Weise einfügelt. Also das kann ich nicht erkennen. Ich glaube, dass die russische Seite sich sehr bewusst auch darauf fokussiert, Kampfadministrationen zu spielen, also wirklich zu beeinflussen, ein Stück weit auch zu manipulieren. Das sieht man ja sehr deutlich jetzt auch in dem 28-Punkte-Plan, der die Handschrift Russlands trägt. Die Frage, wie kommt diese Handschrift da überhaupt rein? Wie kann sowas überhaupt passieren, ist eben der politischen Einflussnahme, die der Kreml, die über zumindest Teilen der Magerbewegung und auch des unmittelbaren Umfelds von Trump selbst, ja, also langfristig schon anberaumt hat. Das ist ja nichts, was sozusagen jetzt erst in den letzten Monaten entstanden ist, sondern es ist ja über einen sehr langen Zeitraum entstanden. Also diese unterschiedlichen Verflechtungen, die Kontakte, etc. pp. Und ich habe im Februar gesagt, als die beiden das erste Mal telefonierten, Trump und Putin, und über ihre ökonomischen Interessen und über einen möglichen Gesetz sprachen, dass das der Beginn einer Prälude ist, ne? Eines Auftrags ist, in dem die russische Seite jetzt versuchen wird, immer so ein kleines bisschen mit der amerikanischen Seite zu spielen, um Verhandlungsbereitschaft eben vorzutäuschen. Aber es ist eben ein.
Patrick Keller, man hat manchmal im Moment das Gefühl, es ist verkehrte Welt, wenn man an den nur wenige Jahrzehnte zurückliegenden Kalten Krieg zurückdenkt, wo Russland, die Sowjetunion, der Erzfeind der Amerikaner war. Und nun sieht es nach einem Schulterschluss zwischen Moskau und Washington aus und die Europäer, die Amerikaner damals verteidigt haben, stehen außen vor. Was geht da vor sich in Washington? Wie kommt es zustande, dass diese Connection nun entstanden ist?
Die internationale Lage ist grundlegend anders als während des Kalten Krieges, jedenfalls mit Blick auf Europa und Russland. Mal ganz unabhängig von Trump und seinen Leuten haben die Amerikaner als strategischen Konkurrenten China im Blick. Darauf schauen sie. Also wenn sie das Paradigma des Kalten Krieges, der Bipolarität verwenden wollen, um die internationale Politik zu verstehen, würden sie aus amerikanischer Seite sagen, dann geht es um die USA und China. China ist für die Amerikaner ein viel beängstigenderer Konkurrent, Herausforderer, als es die Sowjetunion war, außer vielleicht in den ersten Jahren des Kalten Krieges, weil China technologisch und wirtschaftlich so stark ist, wie es die Sowjetunion eigentlich ab den 60er Jahren schon nicht mehr war. Und gleichzeitig spüren die Amerikaner ihren eigenen, ja, wenn man so will, zerbrechlichen Unterbau, wie stabil ihre Gesellschaft, ihr ökonomisches Modell gegenwärtig ist, um in dieser Konkurrenz zu bestehen. Und deswegen schauen sie sozusagen weg von Russland. Diese ganze Problematik mit der Ukraine ist vielen Amerikanern, insbesondere Trump, aber nicht nur ihm, in erster Linie lästig, weil es ablenkt von den Ressourcen, die man gerne in diese andere internationale Konkurrenz investieren würde. Und deswegen gibt es diese Haltung zu sagen, die Europäer sollen ein europäisches Problem lösen und gut ist. Bei Trump kommt nun noch speziell hinzu, dass er überhaupt nicht versteht, wie internationale Allianzen und Partnerschaften funktionieren. Er sieht die NATO als eine reine, ja, Belastung für die Vereinigten Staaten von Amerika, die Ressourcen verschlingt, aber ihm nichts gibt. Er versteht die NATO als, wie er vieles in seinem Politikstil, als ein rein transaktionales Bündnis. Das heißt, man gibt was rein und kriegt dafür was raus, wie so eine Versicherung, an die man irgendwie monatliche Gebühren überweist. Und so ist es ja aber nicht. Aber aus dieser Denke heraus hat er ein NATO-Bild, was, was es sehr schwer macht, die NATO jetzt zusammenzuhalten. Stefanie Babst hat davon gesprochen, was für eine schwierige Aufgabe das für Mark Rutte ist, dieses Bündnis zusammenzuhalten, wenn man einen amerikanischen Präsidenten hat, der erstens denkt, Russland ist keine Bedrohung für ihn und zweitens, er hat Europäer am Bein, deren Sicherheit ihn etwas kostet, während er eigentlich in den Aufbau seines eigenen Landes und die Konkurrenz mit China investieren muss. Wie kommt man da raus, außer durchhalten und auf ein besseres Zeitalter nach Trump zu hoffen, wie beim letzten Mal, auch wenn die Karten da diesmal schlechter liegen als damals. Wie kommt man raus? Man kommt dadurch raus, dass die Europäer ihre eigene Verantwortung so gut es geht wahrnehmen. Und das fängt an bei den Verteidigungsausgaben. Wir haben sehr eindrucksvoll gehört, wie furchtbar die Lage in der Ukraine, in den eroberten Gebieten ist. Und auch darüber hinaus, Stichwort Drohnenangriffe, Raketenangriffe, ukraineweit, landesweit. Aber es ist ja nicht nur die Ukraine. Russland hat ja als Kriegsziel nicht nur die politische Kontrolle über die Ukraine, sondern auch die Spaltung Europas und der NATO, des transatlantischen Bündnisses. Dazu dient dieser 28-Punkte-Plan. Dazu dienen die Überflüge, die an der Tagesordnung sind, im Luftraum über der Ostsee oder über dem Baltikum. Die Drohnenvorkommnisse von Rumänien über Polen bis Dänemark und Belgien. Russland piesackt uns in einer Art und Weise, die dazu beitragen soll, unsere politische Einigkeit und Entschlossenheit zu unterminieren. Und diesen Gefallen dürfen wir dem Kreml nicht tun.
Daran anknüpfend, Almut Tobolla fragt, welche eigenen Verhandlungsinitiativen haben die Westeuropäer bislang gemacht? Geht es darum? Und oder müssten die Europäer nicht eher erstmal eine harte Linie zeigen, bevor sie eigene Verhandlungsinitiativen starten?
Man kann beides Hand in Hand machen. Ich glaube, der erste Schritt, oder eigentlich sind es zwei Schritte, die man gleichzeitig tun sollte. Der erste Schritt ist, die Ukraine stark zu machen. Genau wie Zelensky das sagt, er möchte, dass die Ukraine sich selber verteidigen kann. Die ukrainischen Streitkräfte sind westlichen Streitkräften, sind der Bundeswehr in vielerlei Hinsicht inzwischen voraus. Jetzt im vierten Jahr des Krieges haben die Fähigkeiten entwickelt, unter höchstem Druck, zum Beispiel in der Drohnentechnologie und im taktischen Einsatz dieser Waffensysteme. Davon träumen wir im Westen nur. Das können wir gar nicht. Da können wir von der Ukraine lernen. Das müssen wir fördern und nutzen, indem wir unsere industrielle Kapazität, aber eben auch die Waffen, die wir haben, an die Ukraine geben, um die Verhandlungsposition für die Ukraine zu stärken. Gleichzeitig aber müssen wir selber Vorschläge machen, wenn die Konstellation so ist, wie sie ist, mit Trump und seinen Leuten auf der einen Seite und Putin und seinen Leuten auf der anderen Seite, müssen wir Vorschläge dafür machen, wie wir dieser Ukraine am Verhandlungstisch den Rücken stärken können. Und dazu gehören zum Beispiel Sicherheitsgarantien. Also, dass wir einen konkreten Vorschlag dafür machen, dass wir uns untereinander abstimmen und nicht reflexhaft sagen, niemals senden wir europäische Truppen in die Ukraine. Das ist eskalatorisch oder haben wir nicht die Möglichkeiten zu. Sondern anstatt so etwas von vornherein auszuschließen, auszuloten, was wir tatsächlich tun können und das dann auch auf den Tisch legen. So kommen wir auch ins Gespräch mit Trump und können dann eine einheitliche Front bilden.
Maria, jetzt wird die Ukraine gerade von einem Korruptionsskandal gebeutelt. Es gab schon einige Rücktritte. Jetzt am Freitag auch der Leiter des Präsidentenbüros, Andrei Yermak, der nicht nur ein enger Vertrauter von Wladimir Zelensky war, sondern auch der prominente Verhandlungsführer in den USA. Wie geht es jetzt weiter? Was bedeutet das gerade für die Ukraine in dieser Situation?
Also das kommt der Ukraine natürlich nicht gelegen. Ich kann da natürlich nur spekulieren, aber wenn man davon ausgeht, dass dieser 28-Punkte-Plan eine russisch-amerikanische Handschrift trägt und es ja beiden Seiten daran gelegen ist, eben, wie hier auch schon gesagt wurde, den schwächsten Verhandlungspartner unter Druck zu setzen, dann muss man auch mit beachten, dass der Korruptionsskandal in der Ukraine, der jetzt schon seit Wochen schwelt, da sicher auch in die Kalkulation mit in Betracht gezogen wurde. Also, dass die Ukraine gerade jetzt in so einer schwierigen Position ist, sich nochmal diesen 28-Punkte stellen zu müssen, während das gesamte Land auch einfach sauer ist auf seine Politik. Ich glaube, das ist kein Zufall. Was das jetzt konkret für die Verhandlungen bedeutet, naja, also Andriy Yermak, der war ja der, wie gesagt, der Verhandlungsführer der ukrainischen Delegation. Der musste jetzt eben zurücktreten. In der Ukraine haben auch viele BeobachterInnen gesagt, wahrscheinlich hat Zelensky ihn auch nur deshalb zum Verhandlungsführer ernannt, damit er ihn quasi politisch rettet und ihm so eine wichtige Position gegeben hat. Aber dadurch, dass seine Wohnung durchsucht wurde, und wir wissen noch nicht ganz genau warum, vom Antikorruptionsbüro und den Sicherheitsbehörden, war er dann doch gezwungen, Yermak abzusägen. Und einerseits sagen manche, es könnte der Ukraine sogar ganz gelegen kommen, weil eigentlich seit Frühjahr, Sommer kolportiert wurde, dass die Amerikaner ein Problem mit Yermak haben. Also er soll sich da in Washington nicht besonders beliebt gemacht haben. Also es wurde zum Beispiel berichtet oder es sickerte durch, dass Yermak aus Sicht der USA als wenig informiert über die US-Politik gilt oder einfach insgesamt sehr schroff auftritt. Das kam da nicht gut an. Also insofern könnte das auch auf der anderen Seite eine Chance sein für die Ukraine, um sich jetzt eine besonders verhandlungsbereit zu zeigen, auch wenn sie das natürlich eigentlich in der Vergangenheit permanent gemacht hat. Und ein letzter Punkt, weil mir das auch nochmal besonders wichtig ist, eigentlich alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe aus der Ukraine, die haben mir gesagt, wir wollen unbedingt Frieden. Wir wollen Frieden fast mehr als jeder andere hier, weil man kann sich das nicht vorstellen, wie das ist, ne? Wenn man irgendwie unter Drohnen- und Raketenbeschuss sitzt irgendwie und alles wackelt. Man hört dieses schreckliche Surren der Shahed-Drohnen. Man kann sich nicht vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn man nicht mal da war. Und deswegen ist es den Ukrainerinnen wichtig zu sagen, wir wollen unbedingt Frieden, aber wir wollen auch, dass der lange hält und dass Russland nicht in wenigen Jahren schon wieder angreift, weil seine Position sich verbessert hat, wie das zum Beispiel nach Minsk war. Ja, deswegen sind wir hier auch dann wieder bei den Security Guarantees.
Mhm. Patrick Keller. Ja, eine Anmerkung zum Thema Korruption in Zelenskys engstem Umfeld. Das ist natürlich ein gravierendes Problem für die Glaubwürdigkeit und für die Verhandlungsstärke. Aber ich möchte doch sagen, dass man sich manchmal wünschen würde, dass zum Beispiel in Trumps familiärem Umfeld mit gleichem Maßstab gemessen wird, wenn es um die Bereicherung und Korruption geht in der internationalen Politik und von Putin und seinen Zirkeln da nochmal ganz zu schweigen. Ich würde daraus eher die Lektion ziehen, jetzt wieder mit Blick auf, was können wir anderen Europäer tun, würde ich eher die Lektion ziehen zu sagen, wir müssen uns noch viel stärker einbringen in die Ukraine und bestimmte Dinge eben auch stärker begleiten. Wenn wir zum Beispiel an die sogenannten Frozen Assets denken, diese Milliarden von russischen Geldern, über die wir in Europa eigentlich verfügen könnten, wenn wir wollten und als Europäer die Belgier überzeugten, endlich mitzuspielen, dann könnten wir diese Gelder, bevor Trump sie sich unter den Nagel reißt, wie im 28-Punkte-Plan zu lesen war, könnten wir diese Gelder einsetzen, um die Ukraine zu stärken. Aber das müssten wir dann eben in einer Art und Weise begleiten, wo wir sicherstellen, dass es nicht in korrupten Kanälen versickert, sondern zum richtigen Ergebnis kommt. Eigentlich gibt uns also diese aktuelle Lage wieder einen zusätzlichen Hebel, einen zusätzlichen Auftrag als Europäer mit der Ukraine enger zusammenzuarbeiten.
Hm. Frau Babst, hier fragt Wolfgang Rudischhauser, die EU-Staaten haben im vergangenen Jahr mehr für fossile Brennstoffe aus Russland ausgegeben als für Finanzhilfen an die Ukraine. Was muss die EU tun, um dieses Ungleichgewicht endlich zu unterbinden?
Vielen Dank für die Frage. Also die Antwort liegt ja ein Stück weit auf der Hand. Wir wissen seit langem, wohin und auf welchen Wege russisches Gas und russisches Öl transportiert wird, wer die Abnehmer sind. Es ist natürlich an den jeweiligen Staaten, die diese Abnehmergruppe auch unter anderem darstellen, nicht mehr zu tun. Aber ganz konkret denke ich, ist das Thema Schattenflotte ein ganz wichtiger Punkt. Also wir reden über die Schattenflotte, wir beobachten sie auch militärisch. Und der eine oder andere hat auch mal ein Schiff angehalten und da Rosé. Das kann ja keine ernstzunehmende Antwort darauf sein, was Russland hier quasi vor meiner Haustür treibt, also im Ostsee Raum. Und natürlich kann man das unterbinden. Natürlich kann man Schiffe anhalten. Also auch insbesondere, wenn sie ernsthaft im Verdacht sind, auf uralten Kähnen da Öl zu transportieren, was ja auch eine echte Umweltgefahr darstellt. Also wir haben hier von Seiten der EU und auch von Seiten der NATO durchaus Möglichkeiten, den Strom von Öl und Gas weiter zu unterbinden. Es liegt an uns. Es liegt wirklich an uns, das zu tun. Respektive an den einzelnen Staaten, die nach wie vor diese Energiequellen.
Frau Wittke-Holtfeld, wenn wir auf die Daumenschrauben schauen, die Europa noch anliegen könnte. Es wurde schon angesprochen, Sanktionierung oder konsequentere Sanktionierung der Schattenflotte. Herr Keller hat gerade auch über die eingefrorenen Vermögenswerte gesprochen. Was kann Europa da jetzt tun? Bei den eingefrorenen Vermögenswerten gab es eigentlich eine Bewegung nach vorne. Belgien hat jetzt wieder einen Rückzieher gemacht. Wo liegen die Sorgen? Kann man die aufheben? Und wie könnte es für Europa da jetzt mit großen Schritten weitergehen?
Also in unserer gesamten Diskussion reden wir auch immer wieder über Europa und die Koalition der Willigen. Ne? Also Europa ist ja nicht mehr Europa. Europa steht hier vielstimmig da. Und ich glaube, das ist eines der Probleme, wenn es um die Vereinbarung von Sanktionen geht. Natürlich, was die eingefrorenen Gelder betrifft, gibt es auch noch zahlreiche sehr komplizierte rechtliche Probleme, unter anderem für Staaten wie Belgien, um hier auch zum Beispiel Gelder freizugeben. Also wenn wir von Europa reden, von wem reden wir überhaupt? Reden wir von der Europäischen Union? Reden wir von einigen Willigen, die sich in der Koalition der Willigen treffen und hier tatsächlich bereit sind, sowohl höheres ökonomisches, politisches als auch militärisches Engagement zu zeigen? Also ich glaube, Europa muss sich hier jetzt auch wirklich neu erfinden und neu definieren, weil das die EU der 27 scheinbar hier nicht geschlossen auftreten kann und auch nicht die Großmacht ist, die sie sein könnte. Die Frage ist, wie groß können sich die Koalition der Willigen, die auch über die Europäer hinausgeht, quasi die westliche Welt, die momentan at stake ist, repräsentiert, unter anderem mit Australien und auch zum Beispiel Kanada und UK an Bord. Also die Frage ist, wie setzt sich jetzt nun die demokratisch fundierte liberale Welt zu wer und wie positioniert sie sich, um tatsächlich mehr als auch nur einem wackeligen Stuhl am Verhandlungstisch zu sitzen. Und vielleicht noch eine Bemerkung zu den Verhandlungsteams. Die Ukraine hat gerade ihren Verhandlungsführer verloren. Das kann ein neuer Impuls sein. Aber die Verhandlungsteams hier sind im Allgemeinen relativ ungewöhnlich. Die Amerikaner haben mehr oder minder ihre Teams immer wieder verändert nach russischem Gusto. Und mit Steve Witkoff ist jemand einer der Verhandlungsführer, der in den Kreml geht, ohne einen eigenen Übersetzer. Der nimmt Kreml-Übersetzer. Das muss man sich tatsächlich einmal vorstellen. Also er bekommt das erzählt, was Wladimir Putin ihm erzählen will, in doppelter Form sozusagen. Ja, also wir haben hier einen Dealmaker, einen ehemaligen Immobilienhändler, aber keinen klassischen und es fehlt hier tatsächlich an der klassischen Diplomatie. Aber in diesen Frameworks und in diesen Parametern denken die Europäer und sind auch gewohnt, so zu handeln. Und last but not least sitzt dann am äußeren Rand des Verhandlungstisches ohne ein Namensschild Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump. Das ist ein bisschen so, als würde Friedrich Merz dort einen seiner Schwiegersöhne oder seine Ehefrau an den Verhandlungstisch setzen. Ähnlich irritiert werden wir vielleicht. Und Wladimir Putin ließ schon durchblicken, dass so auf wie auch immer gearteten Verhandlungen er wieder die gleichen Verhandlungsführer senden würde, die er auch schon verwendet hat im Istanbul-Prozess, unter anderem mit Medinsky, einem ehemaligen Kulturminister, der vor allen Dingen ein scharfer Hund rhetorischer Art für die russische Position ist, aber nicht wirklich als einer derjenigen gilt, die führend im Kreml Politik und Geopolitik machen. Ja, also diese Verhandlungsteams, die hier zusammengestellt sind, sind insgesamt relativ innovativ oder auch fast dystopisch für einen geordneten diplomatischen Verhandlungsverlauf. Also man spielt hier mit sehr viel Risiko und verhandelt an sehr vielen Tischen mit sehr vielen Unbekannten, mehr noch als in anderen Verhandlungs- und Friedensprozessen.
Frau Wittke-Holtfeld, ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was die EU oder sagen wir eine Koalition der Willigen innerhalb der EU nun konkret tun kann. Was ist kompetenzrechtlich überhaupt möglich? Wo kann ein Kern der EU, der bereit ist, da größere Schritte zu gehen, überhaupt etwas tun, ohne die Gesamtheit der Mitglieder mitzunehmen?
Nun, jeder Staat hat natürlich auch die eigenen souveränen Handlungskompetenzen. Also wenn es dazu kommt, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, wie man Friedenstruppen zusammenstellt und wer Friedenstruppen entsendet und oder welche Staaten sich wie engagieren, um unter anderem das ukrainische Militär auch in der Zwischenkriegs- oder Friedenszeit zu unterstützen, weiter die eigenen Verteidigungsfähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen und nicht zuletzt, wie Herr Keller sagt, auch von der Erfahrung der Ukrainerinnen und Ukrainer im Selbstverteidigungskampf zu profitieren und hier auch letztendlich einen strategischen und militärischen Wissensaustausch zu betreiben. Denn, das zeichnet sich ab, natürlich auch das Eskalationspotenzial mit Russland wird nicht durch wie einen immer gearteten Deal vom europäischen Kontinent verschwinden. Ganz im Gegenteil, wir stehen am Anfang einer sehr langen Neuordnung, Umordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur und Verteidigungsarchitektur.
Frau Babs, heute finden die ersten deutsch-polnischen Regierungsverhandlungen seit Antritt der Merz-Regierung statt. Welche Rolle spielt Polen gerade in diesem Gefüge? Zuletzt sind Umfragen bekannt geworden, dass die Stimmung unter den Polinnen und Polen auch etwas kippt mit Blick auf die Unterstützung für die Ukraine. Wie werten Sie Polen in diesem Gefüge?
Also die frühere und auch jetzige polnische Regierung hat ja deutlich gemacht, dass sie sich als einen wesentlichen Akteur im ganzen Prozess sozusagen der Neuordnung Europas mit Blick auf Russland sieht. Die Polen haben, wie ich finde, sehr früh und auch sehr gut massiv in ihre eigene Verteidigungsfähigkeit investiert. Und sie sind jetzt mal von einigen Nuancen abgesehen natürlich diejenigen, die einen, sag ich jetzt mal, mit klarsten Kurs gegenüber der russischen Föderation. Also was die strategische Kommunikation angeht, aber auch das Signaling, also ihre eigene nationale Verteidigungsbereitschaft, jetzt nicht nur rhetorisch zu beschreiben, sondern auch wirklich in der Tat umzusetzen. Und damit gehören sie natürlich mit zu den absoluten wichtigen Mächten, wenn ich das so sagen darf, in Europa und wollen auch ein dementsprechendes Mitspracherecht. Ich könnte das vielleicht nur als Fußnote durchaus den Frust unserer polnischen Kollegen verstehen. Die sagten, in Genf waren wir nicht dabei. Wie kam es eigentlich, dass wir da in Genf in dieser Runde nicht mit dabei waren? Selbstverständlich muss Polen eine wichtige Stimme in der Neuordnung Europas haben. Also da gibt es kein Weg dran vorbei. Was ich ja ein Stück weit bedauere, um nochmal auf die Coalition der Willing zu kommen, dass die Polen sehr früh und auch immer wiederholt gesagt hat, dass sie beispielsweise sich nicht an einer militärischen Reassurance Force, also an einer Abschreckungsgruppe, einer Operation in der Ukraine beteiligen wollte, was wäre noch zu früh. Ich würde mir von der polnischen Regierung genau das Gegenteil wünschen. Ich glaube, um auf meinen früheren Punkt zurückzukommen, die strategische Dynamik unseren Bündnis beeinflussen, dass wir eine Reassurance Force jetzt in die Ukraine bringen sollten und mit polnischer Beteiligung wir dann auch aufwachsen lassen könnten. Also das wäre in der Tat ein Zeichen für die Russische Föderation,
Patrick Keller, würden Sie den Vorschlag von Frau Babs unterstützen?
Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Natürlich, jede Art der Einbindung von Polen ist immer noch besser als das, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, insbesondere unter der Ampelkoalition, wo das ein bisschen ins Schleifen geraten ist. Aber wir müssen auch sehen, dass Polen in sich auch ein tief spannungsreiches Land ist. Stefanie Babs hat es gesagt, also da gibt es verschiedene Fraktionen und verschiedene Lager. Ein Grund mehr, dass wir versuchen, sie stärker einzubinden. Ich würde noch gerne einen anderen Punkt, wenn ich darf, noch mit hineinbringen. Wir schauen manchmal auf die handelnden Akteure, die handelnden Staaten als sehr statische Player, auch mit Trump jetzt im Moment mit dem Blick auf die Ukraine. Ich glaube, dass diese Trump-Regierung alles Mögliche ist, aber nicht statisch, sondern dass es da jede Menge Wolken wieder geben kann in jede beliebige Richtung. Das haben wir von Trump oft so erlebt. Ja, sein Instinkt ist, die Ukraine ist ihm lästig und im Zweifelsfall unterhält er sich lieber mit Putin als mit den anderen Europäern. Das stimmt. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. eingemeißelt. Und wir sehen in der Reihe dahinter, dass es sozusagen jetzt schon Positionierungen für Nachfolgekämpfe gibt, insbesondere zwischen dem Vizepräsidenten Vance und dem Außenminister Rubio, der ja auch gegenwärtig zusätzlich nationaler Sicherheitsberater ist. Und diese beiden Leute sind ehemalige Präsidentschaftskandidaten, sind mögliche Nachfolger Trumps, sollte er sich an die Verfassung halten und nicht nochmal kandidieren. Und sie schauen unterschiedlich auf diese Ukraine-Verhandlungen, mit unterschiedlichem Rückhalt auch im Kongress oder in anderen Teilen der Administration. Das alles vor dem Hintergrund, dass Trumps MAGA-Bewegung jetzt das erste Mal seit seiner Wiederwahl so unter Druck geraten ist, dass man da Spaltbewegungen sieht. Bestimmte Kongressabgeordnete, die nicht mehr kandidieren, sich zurückgezogen haben. Auch Streit innerhalb der Bewegung, zum Beispiel wegen der Epstein-Files oder dem Umgang mit Rechtsradikalen wie Nick Fuentes. Auch die Art und Weise, wie sich die christliche Rechte in Teilen zu lösen beginnt aus dem Trump-Lager, weil sie nicht mehr mittragen, wie die Einwanderungspolitik durch die ICE-Polizei gehandhabt wird. Was ich damit sagen will, ist, in Amerika gibt es Möglichkeiten, die Debatte auch über die Ukraine, weil sie Teil eines größeren Machtspiels ist, diese Debatte über die Ukraine zu beeinflussen. Ich würde empfehlen, dass wir die Beziehungen, die wir noch haben, zu dem Trump-Lager haben wir keine gut etablierten Beziehungen, aber die wir haben als Europäer, auch seitens der Berliner Regierung, wirklich mit Macht dafür nutzen, da eine offensive Kommunikationskampagne zu fahren und diejenigen zu erreichen, zu versuchen, die auf unserer Seite sind. Wenn beispielsweise der republikanische Senator von South Dakota am Wochenende des 28-Punkte-Plans sagt, dass es nicht im amerikanischen Interesse, was Witkoff hier vorgelegt hat, dann ist das ein Signal, dass noch nicht alles verloren ist.
Auf der anderen Seite kam aus diesem republikanischen Lager ja auch Kritik an den finanziellen Interessen der Trump-Regierung und des Umfelds. Es wurde gesagt, Europa soll das finanzieren, aber Trump und sein Umfeld würde sich daran bereichern. Wie kann man den innersten Kern der Trump-Regierung erreichen? Geht das nur über finanzielle Interessen oder gibt es da noch andere Mechanismen?
Ja, also ungeachtet dessen, was ich gerade gesagt habe, sitzt Trump im Grunde fest im Sattel. Also wir können jetzt nicht die Revolte erwarten oder das nächste Amtsenthebungsverfahren. Das wird nicht passieren. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass die Geschäftsinteressen da so eng miteinander verwoben sind. Aber ja, die Kritik an Trump ist richtig. Die Familie nutzt die internationalen Beziehungen des Präsidenten für ihre eigenen Geschäftsinteressen. Und das kann man sehen in der Reiseplanung der Söhne und auch des Schwiegersohns. Die kommen immer dann ins Land, wenn der Präsident vorher da war oder der Vizepräsident. Dann kommen die ein, zwei Tage später und machen andere Deals. Das ist so. Wie man da rankommt, ich glaube, man kommt nicht an Trump selber ran, außer auf die Art und Weise, wie Steph Babs das gesagt hat über Mark Rutte, indem man den Ring küsst. Ich glaube, es ist viel sinnvoller, das Umfeld mit zu beeinflussen, zu versuchen, die Kräfte zu stärken, die aus eigenem Kalkül sagen, ich wähle den Moment, wo ich auch mal Nein sage gegenüber dem, was die Trump-Regierung will. Ein, zwei Joker haben da manche Akteure. Und dass diese Joker dann so gespielt werden, dass sie auch in unserem Sinne sind, daran sollte man kommunikativ arbeiten.
Ich greife hier noch kurz eine Frage von Espodel aus dem Chat auf. Und zwar, wie viel Verlass wäre denn eigentlich auf Sicherheitsgarantien von Trump?
Ich glaube, Trump ist nicht derjenige, der die Sicherheitsgarantien geben wird. Ich glaube nicht, dass Trump Truppen in der Ukraine beispielsweise stationieren wird. Das halte ich nicht für ein realistisches Verhandlungsziel. Aber ich glaube, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die wir geben, die wir Europäer geben, die sind verlässlich. Wenn wir auf die Sicherheitsgarantien Trumps gucken gegenüber der NATO, wie stark wird Artikel 5 noch mitgetragen von Amerika? Da kann man sehr skeptisch sein, so wie Stefanie Babs das getan hat und gesagt hat, im Prinzip hat sich dieses Amerika aus dem Konsens der Russlandpolitik verabschiedet. Aber auf der anderen Seite, also wenn ich zum Beispiel höre, was in der NATO gegenwärtig diskutiert wird, vor allen Dingen innerhalb der die NATO ist ja ein militärisches und ein politisches Bündnis. Und wenn wir vor allen Dingen auf die militärische Seite mal schauen, was dort getan wird in Mons und mit der Streitkräftestruktur, die Verteidigungspläne verantwortet in Mittel- und Osteuropa, da höre ich sehr viel Positives. Die Amerikaner, die da engagiert sind, angefangen vom Sakeur, dem Oberbefehlshaber, an abwärts, die sind engagiert, die sind vor Ort. Da gibt es noch keinen signifikanten Truppenabzug. Mal warten, was die Postal Review in einigen Wochen vielleicht erbringt. Aber die sind engagiert, die sind vor Ort, das ist verlässlich und das funktioniert. Auch Trump und Hexas betonen das ja immer wieder, dass sie sagen, also an Artikel 5 wird nicht gerüttelt, aber ihr müsst schon bezahlen. Eure 2 beziehungsweise jetzt 5%, die erwarten wir. Also dieser Connex wird gemacht, aber ich neige dazu, den die Bereitschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, Europa im Zweifelsfall zur Hilfe zu kommen, die würde ich nicht unterschätzen, auch unter Trump nicht, auch aufgrund der innenpolitischen Lage. Ich glaube, auf dieses Beistandsversprechen ist im Grunde Verlass. Jedenfalls, und das ist eine neue und wichtige Einschränkung, jedenfalls, wenn wir Europäer in der Lastenteilung ernst machen.
Mhm. Maria, schauen wir nochmal in die Ukraine. Was gibt es dort an strategischen Überlegungen? Wie will man sich jetzt für die kommenden Tage und Wochen aufstellen?
Naja, also was aus ukrainischer Sicht ja die Knackpunkte sind, über die weiter verhandelt wird und die auch so schnell, glaube ich, nicht zu lösen sind, sind eben die Security Guarantees. Das sind die Gebietsabtretungen. Und das ist eben auch die mögliche NATO-Mitgliedschaft. Also ich beobachte das so, dass man einerseits natürlich eine Moral in der Bevölkerung und auch in der Truppe versucht aufrechtzuerhalten und die auch nach außen hin zu zeigen. Also erst einmal überhaupt zu signalisieren, wir lassen uns hier nicht unter Druck setzen. Ich glaube, das ist eine wesentliche Strategie der Ukraine, die sie auch jetzt schon seit Monaten fährt, muss man ja sagen, dass sie sich immer wieder standhaft gegeben hat und gesagt hat, so lassen wir mit uns am Ende nicht umgehen. Und da finde ich, zeigt sich die Ukraine eben auch, weil sie muss, sehr viel entschlossener als Europa die Ukraine und vielleicht auch Europas eigene Sicherheit verteidigt. Also worauf man sich einstellt, ist definitiv auch eine harte Verhandlung, was diese drei Knackpunkte angeht und ehrlicherweise auch ein Szenario, was passiert, wenn das wieder ins Nichts führt. Also das müssen wir uns ja leider jetzt auch vor Augen führen. Ich habe noch relativ präsent den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Ohr, der letzte Woche eine Pressekonferenz gegeben hat und gesagt hat und wieder die Lüge wiederholt hat, Selenskyj sei kein legitim gewählter Vertreter der Ukraine und mit ihm würde er ja auch eigentlich sich, also er würde gar nicht auf das Niveau runtergehen, um mit Selenskyj zu verhandeln. Und hat auch wieder betont, dass wenn die Ukraine nicht bereit ist zu Gebietsabtretungen, die militärischen Mittel die Mittel der Wahl sind, die Russland ergreift, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, ich erwarte eigentlich eher, dass wir wieder nicht zu einer wirklichen Einigung kommen, was diese Knackpunkte angeht. Und deswegen bereitet man sich eben, und deswegen habe ich das mit der Moral auch am Anfang angesprochen, in der Ukraine eigentlich darauf vor, dass es jetzt trotzdem weitergeht, dass man weiter mobilisieren muss, dass die Soldaten weiter in den Schützengräben ausharren, obwohl die Situation im Winter sehr hart ist. Man ist weiter dabei, seine eigene Rüstungsindustrie, auch gerade was Drohnen und Deep-Strike-Drohnen angeht, auszubauen. Also ich sehe da nicht, dass man sich jetzt auf diese Gespräche, die jetzt kommen, komplett verlässt.
Frau Wittke-Hohlfeld, wie sollte sich die Ukraine aus Ihrer Sicht strategisch positionieren? Thomas Arthur Schneider fragt hier im Chat, was muss die Ukraine tun, um aus diesem Gemetzel rauszukommen, nicht nur Russland?
Die Ukraine tut momentan alles, was sie kann, um aus diesem Gemetzel herauszukommen. Also sie verteidigt sich selber seit 2014 letztendlich, seit der illegalen Annexion der Krim und des Beginns des Konflikts in und um die östlichen Regionen der Ukraine. Also die Ukraine ist seit 2014, also seit über 10 Jahren letztendlich in einem Abwehrkampf und in einem Selbstverteidigungskampf gegen eine hybride und nun gegen eine volle Bedrohung. Und die Ukraine wirklich, sie schützt nicht nur Verhandlungsbereitschaft vor, sondern sie ist gezwungen zu verhandeln, denn die Ukraine braucht Frieden, um letztendlich ihre Ziele zu erreichen, nämlich den Aufbau einer nachhaltigen Demokratie. Also die Ukraine ist am angewiesensten auf Frieden. Russland ist nicht angewiesen auf Frieden, um tatsächlich effektiv seine Kriegsziele zu erreichen, nämlich die Eroberung der Ukraine oder zumindest die teilweise Eroberung der Ukraine und auch eventuell einen Regime-Change in Kiew. Und das war ja auch Teil des 28-Punkte-Plans der USA, dass man Wahlen innerhalb von 100 Tagen nach einem Deal haben wollte. Also wie kann man innerhalb von 100 Tagen tatsächlich in einem von Krieg gebeutelten Land demokratische und sichere und freie Wahlen abhalten, wenn auch doch zum Beispiel noch nicht einmal einige Gebiete entmilitarisiert sind und sich Truppen zurückgezogen haben. Ja. Also die Ukraine ist schon am Anschlag auch in vielerlei Hinsicht und Russland musste sich bis jetzt nicht bewegen in keiner seiner Verhandlungspositionen. Und Wladimir Putin hat halt in diesem jüngsten Statement am 27. November tatsächlich auch wieder durchblicken lassen, dass er das nicht vorhat. Er macht das immer in einer verklausulierten Sprache, die anscheinend bei Donald Trump nie als das ankommt, was es ist, nämlich ein Nein.
Frau Babst, Ralf Eckert fragt hier, ob es der Ukraine nicht schadet, wenn in den Medien die Erfolge Russlands hervorgehoben werden und nicht die der Ukraine. Nehmen Sie da eine verzerrte Berichterstattung wahr?
Das kommt darauf an, wo man hinguckt, wie man sich oder wo man sich informiert, was man liest. Also ich bin wieder eigentlich ganz gut informiert, wenn ich beispielsweise in die ukrainischen Medien schaue, die durchaus eben auch zum Teil sehr, sehr detailliert beschreiben, wie, nehmen wir mal an, an bestimmten Frontabschnitten gekämpft werden, wo Erfolge erzielt werden, wo sie. Aber das betrifft jetzt nur den militärischen Teil. Es gibt natürlich auch andere gute Quellen, die ein sehr gutes Lagebild, sowohl gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, als auch militärisch darstellen. Aber in der groben öffentlichen Debatte, gerade auch in den sozialen Medien, sehen wir natürlich immer noch sehen natürlich auch viele andere Menschen, dass es sehr, sehr viel Ignoranz gibt, sehr viel Kriegsmüdigkeit gibt, sehr viel Zumutungen, die artikuliert werden gegenüber der Ukraine nach dem Motto, man gibt doch etwas, die sich der Abwehr, die ja irgendwie langsam über einen weihnachtlichen Frieden redet. Das schreibt es jetzt bewusst nicht, aber das schwingt natürlich in einigen und nicht nur einigen, sondern in vielen. Ich würde vielleicht als letzten Punkt in dieser Debatte noch anregen, über die Begrifflichkeit, die wir hier nutzen, nochmal nachzudenken. Die ganze Debatte um Friedensverhandlungen führt in meinen Augen in die Irre. Es geht nicht der Rust zur Seite. Nicht. Also sollten wir vielleicht auch ein Stück weit eine andere Formulierung versuchen zu finden, auch wenn wir das Gefühl haben, also wir müssen uns über einen Friedenszustand unterhalten, aber ich sage es nochmal, er entspricht nicht der Realität. Weder der Realität in der Ukraine, noch der strategischen Realität, noch der Realität im internationalen System. Wir sind leider weit davon entfernt, also fürchte ich, wirklich zu einem Zustand zu kommen, der dann auch mit dem Recht.
Patrick Keller, werfen Sie zum Schluss noch mal einen Blick in die Glaskugel für uns. Worüber reden wir? Frau Babst hat gerade gesagt, eigentlich macht es keinen Sinn, über Frieden zu reden, weil das eigentlich gar nicht auf dem Tisch liegt im Moment. Worüber reden wir und was könnte ein Szenario für die kommenden Wochen und Monaten bringen?
Also ich fand, das war schon ein prima Schlusswort von Stefanie Babst mit genau diesem Hinweis, den ich voll teile. Es geht jetzt darum, in der Ukraine ein Ende des Sterbens herbeizuführen, um zumindest das zu erreichen. Von Frieden oder gar einem gerechten Frieden sind wir richtig weit entfernt. Ich glaube, es kommt jetzt, Stichwort Glaskugel, darauf an, dass wir wirklich verinnerlichen und es nicht nur rhetorisch immer wieder sagen, sondern wirklich verinnerlichen, dass das, was wir in der Ukraine erleben, kein regional begrenzter Konflikt ist, sondern nur der heißeste Ausdruck, der schießkrieghafte Ausdruck eines Konflikts, wie ihn Putins Russland mit dem Westen insgesamt sucht, mit Europa insgesamt sucht und in vielen Ebenen, wir haben es hier heute besprochen, auch schon führt. Und darauf müssen wir uns einstellen. Da ist die Ukraine, dann muss man auch sagen, leider nur ein Schauplatz unter vielen.
Ja, das ist wohl die traurige Wahrheit, die traurige Conclusio dieses Talks. Wir werden an dem Thema natürlich für Sie weiter dranbleiben. Lesen Sie unser tägliches Ukraine-Briefing und schalten Sie wieder beim nächsten Heinon ein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Expertinnen und Experten, Stefanie Babst, Cindy Wittke-Hohlfeld, Patrick Keller und Maria Kotzeff. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie sich wieder so eifrig beteiligt haben. Vielen Dank an Hilda Lücker für die technische Betreuung hier hier im Studio. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten High Noon dabei sind. Der ist schon am kommenden Montag. Und zwar schauen wir da in die Innenpolitik, nämlich auf das Thema Rente und Sozialpolitik, das die Koalition ja gerade ordentlich ins Wanken gebracht hat. Ich freue mich, wenn Sie da wieder dabei sind. Machen Sie es gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen.